tre giorni di giro. Dopo la partenza in Bulgaria, caratterizzata da caos, pioggia e cadute, ci si sposta nel paese più bello del mondo. Ma lo sguardo al futuro non promette una dolce vita per i ciclisti. Tappe ondulate, venti costieri e strade strette aspettano nel sud Italia. Ma, rinvigoriti da una pizza napoletana, la lotta per la maglia rosa prenderà davvero slancio.
So, grazie mille, Steffi. Die Besenwagen-Community ist auf jeden Fall aktiviert. Ich habe schon zwei weitere Intros in der Pipeline. Vielen Dank für alle italienisch Sprechenden in unserer Hörerschaft. Meldet euch. Ich denke, so 3-4 Intros sind noch offen. Also danke nochmal, Steffi, für dieses traumhafte italienische Intro. Besenwagen Giro Spezial Numero Uno. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Dauf.
Und das könnte ein kompaktes Giro-Spezial werden, denn nur drei Etappen sind bis jetzt gefahren. Erster Ruhetag, Montag, wir nehmen morgens um 8 auf. Das hat mehrere Sachen zur Konsequenz. Erstens können wir einmal live jemandem gratulieren, der schon Besenwagen-Gast war und heute Geburtstag hat, weil die Folge am selben Tag rauskommt. Also herzlichen Glückwunsch, Marcel Kittel. Konsequenz Nummer 2, die Voicemails, die ich normalerweise anfordere, die habe ich gestern absichtlich nicht angefordert, weil den Fahrern ein relativ harter Transfer noch bevorstand und die heute dann auch ausschlafen müssen. Ich habe jetzt heute Morgen mal dem Bayer-Tobi geschrieben und hoffe, da kommt jetzt im Laufe des Vormittags was rein. Wir werden das später einblenden, wenn es kommt.
So, hallo in den Besenwagen. Ich melde mich hier aus Italien. Echt schön, Sonne scheint. Wir haben heute einen Ruhetag. Und ja, die ersten Tage in Bulgarien waren eigentlich echt ganz, ganz spannend. Also ganz neue Eindrücke. Ich glaube, kaum einer der Fahrer war schon mal da drüben. Die ersten Tage in so einem klassischen All-Inclusive-Strandbunker. War ein bisschen eine komische Stimmung für den Grand Tour-Start. Aber ich muss sagen, wir waren eigentlich ganz, ganz positiv überrascht vom allem drumherum. Also landschaftlich ist dort echt schön, vor allem gestern die letzte Etappe, wo es dann Richtung Sofia ging, in die Berge ein bisschen rein. Straßen haben sie uns auch perfekten Asphalt jeden Tag hingezaubert. Da konnte man dann echt nichts sagen. Und da von den Zuschauern eigentlich positiv überrascht. Überall, wo wir vorbeigekommen sind, waren Leute an der Straße. Coole Eindrücke, aber jetzt auch schön, dass wir in Italien sind. Aber ja, man hat es ja mitbekommen zu Hause. War schon hektisch. Also die Etappen an sich waren halt echt entspannt, also mega easy. Und dann das Finale halt immer pures Chaos. Und uns hat es auf der ersten Etappe hat's den Caden leider erwischt. Der ist da echt hart reingeballert. Den Umständen entsprechend geht es ihm natürlich gut. Also hätte viel schlimmer sein können. Ja, auf der zweiten Etappe hat es natürlich wieder gescheppert. Das war dann schon grob. Wir waren auch vorne, genau in der Straßenmitte und links von uns, ich glaube zwei Reihen neben uns, hat es UAE da weggezogen. Wir wussten dann alle nicht wirklich, was passiert. Dann wurde ein Rennen neutralisiert, aber dann auch ziemlich schnell wieder neu gestartet und keiner von uns wusste eigentlich, was so wirklich los war da jetzt. Aber man hat ja danach die Bilder gesehen und wie schlimm es der Manche erwischt hat. Also ich hoffe, das sind alle okay. Und ja, gestern nochmal Sprintetappe, wirklich den ganzen Tag echt entspannt gefahren. Und danach eben noch alle gemeinsam den Flug hier rüber nach Italien, Räder und Koffer. Kamen dann heute Morgen. Für uns geht es jetzt dann kurz aufs Rad, kleine Kaffeerunde und dann morgen ist schon der nächste Tag.
Okay, aber erzählt mal, ihr wart ja beide in Bulgarien Urlaub. Wie heißt es da? Goldküste? Nee, Sonnenscheinküste.
Goldstrand.
Habt ihr euch schön mit so einem Reflektor vors Gesicht hingesetzt auf die Sonnenliege und braun werden lassen, oder?
Nee, brauchte man nicht unbedingt. Da war es auch so, also die Sonne war richtig krass, muss ich sagen. Es war zwar war frische Luft, aber in der Sonne war es super heiß. Ich glaube, mit dem Reflektor hätte man sich direkt einen Sonnenbrand geholt. Aber das hat auf jeden Fall nichts mit dem Goldstrand zu tun, sondern Sonnenstrand nennt sich das, wo der Giro da gestartet ist und wo auch alle Teams dann in den Hotels waren. Und das war auch, muss ich sagen, so ziemlich das Einzige, was ich von Bulgarien gesehen habe. Ich bin nach Burgas gefahren, um ja Akkreditierung und sowas abzuholen, habe da so ein bisschen was von der Stadt dann gesehen und dann eben auch am Ziel der ersten Etappe. Das war alles so, ja, ein bisschen heruntergekommener Plattenbau, muss man sagen. Aber erstaunlich sauber alles. Also ich komme ja jetzt hier aus Köln, das sieht anders aus. die ganze Stadt war ziemlich aufgeräumt. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur zum Giro war, aber ich schätze mal, das ist generell da so, weil das war jetzt, hatte ich so auch in einem Ort, ja, der heißt wirklich auch Sunny Beach, der Ort.
Heißt wirklich Sunny Beach? Hotels bestellt. Also, ist das Ortsschild, heißt, steht da Sunny Beach drauf und nicht irgendwas auf Bulgarisch?
Ja, der hat da noch so Ortsteile, die dann bulgarische Namen haben, aber so auf der Karte und so steht überall Sunny Beach. Ja.
Man hat ja so ein bisschen was dazugelernt, das hatte ich irgendwie auch gar nicht auf dem Schirm, Bulgarien erst vor ganz kurzem der Eurozone beigetreten. Mhm. Also Preise alle in beiden Währungen noch ausgewiesen, dann kyrillische Schrift. Teilweise auch dann eben in beiden Buchstaben, also auch unseren Buchstaben. Und ja, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich Kefir gefunden habe im Lidl. Lidl gibt es natürlich, war im Zielbereich der ersten Etappe auch direkt einer.
Gab es auch Aldi?
Ja, und Aldi gab es auch. Ich glaube auch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich hätte auch einmal Aldi auf Google Maps gelesen. Naja, egal.
Aber ganz kurz eine Anfrage. Das ist doch ich meine, gleich kommen wir auch zum Giro und so, aber wir waren nur drei Etappen, das ist ein bisschen Smalltalk.
Ja, gut, wir waren auch da, wir können ja ein bisschen was erzählen von dort.
Das ist ja auch die klassische Route von quasi Mitteleuropa in die Türkei im Auto, ne? Durch Bulgarien anscheinend, wie ich jetzt hier gerade gesehen habe.
Türkei ist auf jeden Fall nicht so weit weg.
Er ist ja direkt daneben, Sonnenstrand, also das ist ja, sieht hier...
Im Radio kamen auf jeden Fall türkische Songs. Habe ich einen türkischen Radiosender auf jeden Fall gehabt. Der war wahrscheinlich bulgarisch, aber da stand so türkisch Pop oder so.
Ja, aber jetzt mal so ganz kurz, war es schön da? Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass man, also dass es Bulgarien ist, hat das irgendwie irgendwas von Mittelmeer gehabt? So
bisschen? Also landschaftlich war es echt sehr grün alles. Also würde ich jetzt sagen, mit dem Gravelrad kannst du da mal durchfahren. Also wirklich würde ich, glaube ich, so die ganze Balkanhalbinsel ist, glaube ich, sehr abenteuerlich, wenn man da so ein bisschen abseits der Zivilisation unterwegs ist, kann ich mir vorstellen. Ansonsten der Ort da, Sunny Beach, ist halt ein Hotelkomplex neben dem anderen. Die meisten davon mit All-Inclusive. Das Publikum kommt dementsprechend auch zum Genuss von alkoholischen Kaltgetränken dahin, glaube ich, vorsätzlich. Das wäre jetzt nicht so meins, ne? Aber ich war auch einmal im Meer schwimmen, war natürlich jetzt noch ein bisschen kühl, aber ja, ich glaube, so generell hat das Land schon viel zu bieten. Jetzt vielleicht nicht Sunny Beach als Destination für mich jetzt, aber was ich eigentlich noch eben erzählen wollte, die Ausführung von Burgas mit diesem heruntergekommenen Stadtkern. Ich war vor einiger Zeit mal in Kuba im Urlaub und da habe ich gelernt, dass es unter der Regierung lange nicht erlaubt war, zu renovieren, weil man durfte keine privaten Investitionen tätigen. Und das kann ich mir vorstellen, dass es in Bulgarien eben ähnlich war und eben der Stadtkern so runtergekommen aussieht, nicht ist. Ne? Also wie gesagt, da war alles schon aufgeräumt, da fehlt nur ein bisschen frische Farbe und vielleicht mal ein bisschen neue Tapete. Der Stadtrand von Burgas, da war nämlich sehr, sehr viel Neubau, ganz viele moderne Gebäude, auch so in der direkten Umgebung, so neue Vorstädte, würde ich sagen, fast schon so wie Ferienhäuser sah das aus. Also ich glaube so, ne, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass oft so der Tourismusverband oder überhaupt die Tourismusbranche so ein bisschen hinter so einem ausländischen Staat von der Grand Tour steht und dafür Werbung gemacht werden soll. Also da ist ganz viel neu entstanden. Und ich habe auch gehört, was da so ein bisschen erzählt wurde, dass da wirklich eine ganze Menge Geld in die Hand genommen wurde, um den Giro-Start hinzubekommen. Man redet von 12 Millionen Euro. Davon abzüglich gehen dann, also das wurde bereitgestellt für diese Investition. Da wurden dann aber so Sachen von bezahlt wie Erneuerungen von Straßen und so weiter. Also alles, was der Giro da noch so gebraucht hat an Infrastruktur und neu gebaut wurde, wurde damit dann auch eben bezahlt. Und aber doch schon eine ganze Menge Kohle, muss man sagen. Ne? Also für, ich weiß nicht, was damals hier Tour de France statt Düsseldorf, was wisst ihr da noch die Zahlen, die da so rumgegeistert sind? Ich glaube, es waren so 3-4. Ich meine, es war dann nur ein Tag, ne? Aber zumindest da so die Bulgaren gemunkelt.
Ja, genau, aber ich glaube jetzt in dem Fall, ich glaube Düsseldorf, die waren am Ende nicht so zufrieden. Ich glaube, da gab es dann auch wieder irgendwie so politisch so ein bisschen Stress danach.
Ja gut, wärst du schon in Deutschland zufrieden.
Argument. aber jetzt Bulgarien, ich meine, wie viel wir jetzt darüber reden, ich würde fast behaupten, also ich meine, ich habe ja auch schon erzählt, dass hier am Flughafen bei uns in Düsseldorf war ja auch mega viel Werbung für Bulgarien. Dass es wahrscheinlich so alles zusammenhängt, irgendwie auch war, diese ganze Aktivierung jetzt für Bulgarien ein bisschen Werbung zu machen. Und funktioniert ja, wir nehmen jetzt schon auf.
Ja, fast schon.
10 Minuten reden wir gerade nur über Bulgarien.
Nehmen wir normalerweise halt auch 12 Millionen für.
Ist ja halt auch irgendwie spannend, ne? Wenn man schon mal in so einem Land startet, wo man halt auch noch nicht war selbst. Und während ich zwei Besenwagenhörer dort getroffen habe, in Burgas im Zielbereich, aus Halle, die schon bei uns auch beim Live-Podcast waren, hat Andi aber auch mitgekriegt, dass die Bulgaren trotzdem auch sich ein bisschen ausgekannt haben.
Ja, zumindest die Gruppe, die ich da mitbekommen habe, nach dem Zielanlauf, erste Etappe, stand ich am Tudor-Bus neben Fabian Cancellara, als eine Gruppe Leute vorbeigekommen ist, würde ich sagen, ungefähr ein bisschen jünger als ich, glaube ich, so im Schnitt, die Gruppe, also eine gemischte Gruppe. Und einer von denen erkannte dann Fabian Cancellara, ist vollkommen ausgeflippt und sagt zu seinen Freunden, hey Leute, da ist Fabian Cancellara. Alle drehen sich sofort um, fangen an zu jubeln, fragen nach Autogrammen, nach Fotos, Selfies mit Fabian Cancellara. Also ich weiß, Fabian Cancellara sieht jetzt auch nicht mehr so aus, wie man ihn kennt. Er hat sich gerade eine neue Frisur verpasst, ganz kurze Haare, und die haben ihn trotzdem erkannt. Also eine gewisse Radsportbegeisterung scheint tatsächlich da zu sein, und man hat auch wirklich viele Leute da mit dem Rad gesehen. Ich muss gestehen, hier da noch Canyon, die vorwiegende Marke. Also Rose hat noch keine Expansion nach Bulgarien getätigt.
Ich habe so 4 oder so, habe ich gesehen.
Das waren wahrscheinlich alles Deutsche, die mit dem Rad da hingekommen sind.
Ah nee.
Ja, und wir hatten auch in den Tagen jetzt vor dem Giro d'Italia, jetzt bei Corso, haben wir eine Anfrage bekommen von einem Bulgaren scheinbar, der, so schreibt er, angeblich Annemiek van Vleuten trainiert hätte, als sie super erfolgreich war und will jetzt selber noch Radprofi werden und so. Es war irgendwie so ein bisschen wirr geschrieben. Ich glaube, er hat keinen Translator benutzt, sondern versucht selber Englisch zu formulieren. Bulgarien-Rundfahrt gibt es ja auch schon ziemlich lange. Ist, glaube ich, so eines der ältesten Rennen in Europa. Also Radsport kennt man in Bulgarien. Das war jetzt von daher auch keine, die wussten, was da passiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Starts von großen Rundfahrten, wo ich schon war, inklusive Italien, wo den Leuten, zumindest den anwesenden Leuten, nicht so wirklich bewusst war, was da gerade passiert.
Ja, ich sag dir, das ist auch einfach, wenn es zu viel davon gibt, Überfluss, dann interessiert dich das irgendwann nicht mehr.
Ich hab noch eine Frage, nochmal allgemein, bevor wir zum Sportlichen kommen, beziehungsweise ist diese Frage Wilma gekommen, hat mich die gefragt, ich konnte sie nicht beantworten. Gibt es beim Giro eigentlich auch so eine Werbekarawane wie bei der Tour de France? Denn wir haben die jetzt am Start und im Ziel auf jeden Fall nicht gesehen. Ich habe mir aber dann auch gedacht, vielleicht gibt es die auch, aber durch diesen ewigen Transfer, der ja nochmal 1000 Kilometer bevorsteht, aus Bulgarien zurück nach Italien, vielleicht sind die dann nur in Italien am Start. Wisst ihr es?
Gehe ich von aus. Also, dass die jetzt nicht in Bulgarien waren, weil sie mit ihren Autos, die sind ja dann auch so ein bisschen wie so beim Kölner Karneval, ne, so ein bisschen geschmückt und so, dass die den Transfer dann eben nicht schaffen und ab Italien dann, glaube ich, wieder im Einsatz sind. Also, die Karawane ist auch nicht so groß wie bei der Tour, soweit ich weiß. Aber da gibt es so ein bisschen vom Peloton kommt das schon. Das hat man sich abgeguckt.
Ja, zu Recht. Großes Spektakel. So, dann ja. Transfer, was wissen wir da?
Transfer jetzt
der Fahrer.
Welche Fahrerwechsel oder der?
Vor allem das Staff von Bulgarien nach Italien. Es ist ja, wie gesagt, wirklich weit. Es haben sich viele im Vorfeld schon drüber aufgeregt, dass es die Organisation unnötig kompliziert macht. Denn ich weiß zumindest von den Rockets, es sind zwei Teams von Staff-Mitgliedern im Einsatz, zwei LKWs mit Ersatzrädern. Einer ist nach Italien gefahren und einer ist nach Bulgarien gefahren. Und ich weiß gar nicht, ob der Bus das schafft. Ich glaube, sie haben tatsächlich dieses Jahr auch zwei Busse, zumindest zeitweise im Einsatz. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei manchen Teams auch ein Bus in Italien steht und der andere von Bulgarien direkt zurückfährt. Und die Fahrer werden ja wahrscheinlich fliegen, oder?
Ja, genau. Also Fahrer, auch ein gewisser Teil der Logistik fliegt. Also ich habe jetzt gelesen, dass die Fahrräder zum Beispiel alle mitfliegen. Oder vielleicht nicht alle, aber die meisten.
Ja, die Racebikes wahrscheinlich.
Ja, dann habe ich auch mit tatsächlich jemandem von den Rockets gesprochen, dass die extra Fahrer, also nicht Rennfahrer, sondern Autofahrer angeheuert haben oder bereitgestellt haben, dass die eben diese Strecke dann in Schichten fahren. Die müssen ja dann von Bulgarien erstmal irgendwo an die Küste fahren, der Adria, und setzen dann mit der Fähre rüber nach Süditalien. Ich weiß jetzt, da weiß ich allerdings gar nicht, von wo sie die Fähre nehmen. Ne? Das müsste ja dann auch entweder Albanien oder vielleicht Griechenland sein. Die haben auf jeden Fall jetzt gerade noch eine gute Strecke vor sich, beziehungsweise müssten sie ja jetzt schon fast da sein. Die Planung war, dass sie irgendwann um 2 Uhr heute Mittag in Catanzaro, dass sie da anlegen, ankommen. Und ist jetzt zum Beispiel ein Team, was keine zweite Flotte hat, sondern muss den Bus, den sie jetzt mit in Bulgarien haben, irgendwie nach Italien bekommen. Die größeren Teams, die mehrere Reisebusse für ihre Mannschaften haben, haben das schon vor Ort und eben ein bisschen mehr Zeit, den ersten oder den Bus aus Bulgarien wieder irgendwo nach Europa zu schaffen. Oder noch, Man hat auch gesehen, zum Beispiel bei einem Team wie Groupama, die jetzt vor Ort in Bulgarien nur so einen größeren Camper hatten und jetzt eben nicht diesen Teambus, den man so kennt. Ist ein Riesenaufwand auf jeden Fall für die Teams. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass normalerweise so gibt's eine Pauschale für die Mannschaften, um eben Reisekosten und so weiter zu decken. Die liegt sonst immer so um die 50.000 Euro, die die Teams bei so einer großen Rundfahrt bekommen. Da hat man ja jetzt im Vorfeld eben versucht zu verhandeln mit dem Veranstalter, der natürlich erstmal gar nicht vorgesehen hat, dass die Teams da mehr bekommen. Man hat sich da jetzt, glaube ich, auf eine Summe geeinigt. Die Teams wollten, glaube ich, so das Dreifache haben. Und man hat sich jetzt ungefähr, glaube ich, in der Mitte geeinigt. Also ich glaube, die Teams bekommen alle niedrigen, sechsstelligen Betrag, also irgendwas über 100.000 Euro.
Ganz kurz da eine Frage. Also ich kenne es aus unserer Zeit, dass es halt einfach für Logistik ist, aber hat das jetzt irgendwie auch andere? Weil früher war das nicht so viel. Ich glaube, Tour waren es mir so um die 30 bei den Grand Tours vor 10 Jahren.
Inflation, alles teurer geworden. Ne? Also mit diesem Betrag zum Beispiel 50.000 Euro, da schaffen es die Teams nicht wirklich kostendeckend zu arbeiten bei so einer großen Rundfahrt. Also da bleibt immer noch ein Restbetrag, den sie selber tragen müssen, um eben Hotelkosten etc. Weil da zum Beispiel, apropos Inflation, da ist die Zeit noch nicht mitgegangen. Man rechnet da immer noch von Veranstalter oder auch im Reglement ist da festgelegt, irgendwie 8 Fahrer, 2 sportliche Leiter, ein Doktor und, sage ich mal, 2 Masseure, die da irgendwie ein Zimmer bekommen. Und da ist natürlich jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, mit wie viel Personal so ein Team da unterwegs ist, aber wahrscheinlich das 4-5-fache an Personal mittlerweile bei so einer großen Rundfahrt mit dabei. Und das sind natürlich alles Sachen, alles Kosten, die die Teams tragen. Und da arbeitet man eben, da kriegt man so ein bisschen Ausgleich, vom Veranstalter, aber da schaffen die Teams heutzutage auch nicht mehr, alle Kosten zu decken. Die Leute wollen ja dann auch noch verpflegt werden und so weiter. Also ja, so war das jetzt gerade.
Ja, da fände ich es interessant, vielleicht kannst du einfach mal rausfinden, was die Kosten für so ein Team ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Red Bull, weil da bekommt jeder irgendwie anscheinend Einzelzimmer und ich glaube, das ist so das, also da wird maximal aufgefahren, aber so der mittlere
dafür
Teil.
Dafür sparen die ja am Essen jetzt in Italien, weil die den eigenen Kitchen Truck dabei haben.
Ja, aber sowas wie bei Rockets kann man es ja vielleicht irgendwie mal rausfinden, was die so bekommen. Oder nee, Entschuldigung, was nicht, was die bekommen, sondern was deren Kosten so ungefähr sind. Mhm. Was würde mich schon mal interessieren.
Ja, ich kann mal nachhaken.
Also wie gesagt, ich habe da den genauen Betrag weiß ich jetzt nicht, aber man kommt auf jeden Fall mit den 50.000 Euro nicht hin. Ich schätze mal, dass es irgendwo ja dann zwischen 50 und 100.000 Euro sind für so ein Team, je nachdem wie viel Material oder wie viel Personal dann wirklich vor Ort ist. Wie du sagst, Paul, manche Teams gönnen ihren Fahrern dann Einzelzimmer über die 3 Wochen. Andere Teams schlafen auch klassischerweise in Doppelzimmern. Und das geht wahrscheinlich dann auch so über mit Staff und so weiter. Ne? Also ich denke mal, dass da vielleicht dann auch manche Teams sagen, okay, wollen jetzt hier nicht 2 Mechaniker auf 10 Quadratmeter B&B-Hotelzimmer haben, sondern ein bisschen mehr. Naja, das ist auf jeden Fall mal so zum Thema Logistik und so weiter. Ist ja schon ein Riesenapparat, ne? Weil auch die ganzen dieser ganze Tross von der Organisation, der muss diesen Transfer ja auch machen. Also die ganzen Motorräder, das war jetzt alles nicht vor Ort mit bulgarischem Personal, sondern es gibt halt auch von Veranstalterseite eine Riesenkarawane mit den ganzen Begleitmotorrädern, aber auch Autos, die natürlich diesen Transfer auch fahren müssen. Ja.
Da können wir eine schöne Überleitung jetzt in den sportlichen Part machen, denn da habe ich mir was gedacht, organisatorisch, was wir jetzt auch im Feedback viel gehört haben nach der ersten Etappe. Leute haben uns geschrieben auf Instagram, so warum stehen da so schrottige alte Barrieren? Da habe ich mir auch gedacht, ja, okay, diese Organisation, also ist natürlich scheiße, aber diese Organisation ist ja auch mega krass, die am Startort jeden Tag das Ding aufbauen, komplett mit allen Gittern und so weiter und das gleiche am Zielort, dann direkt wieder abbauen, zum nächsten Ort fahren und das gleiche wieder machen. Diese, weiß ich nicht, wie viele 100 Gitter man da braucht, kriegst du wahrscheinlich auch nicht rechtzeitig von Sonntagabend bis Dienstag früh da komplett mit LKWs und allem nach Italien gefahren. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass in Italien dann wieder die Gitter verbaut werden, die bis zum Boden gehen, ohne dass da so ein Fuß rauskommt. Mhm. Weil das war im Zielort der ersten Etappe auf jeden Fall verbaut. Und es kam ja dann, keiner hätte damit gerechnet, ein Kilometer vor Ziel zum Sturz, da wo die Straße sich auch stark verengt hat und dann halt auch so alte Barrieren standen. Es war jetzt nicht 100% ursächlich, also es ist keiner am Fuß von der Barriere hängen geblieben, soweit ich weiß. Und als der Sturz passiert ist, kurz vor Ziel, war auch in Fahrtrichtung auf der linken Seite der Fahrer auch noch ein bisschen Platz. Also es war jetzt nicht so, dass die da so zusammengequetscht wurden. Trotzdem ist natürlich klar für so ein Fahrerfeld so eine Straßenverengung nochmal ein komprimierender Faktor und erhöht den Stress an der Stelle. Aber ja, denkt ihr, die haben einfach nur alte Barrieren gehabt? Ich konnte das natürlich jetzt nicht rausfinden.
Ja, ich denke mal, da musste man einen Kompromiss auf Kosten der Fahrersicherheit machen. Ne? Eigentlich dachte ich, dass man sich mittlerweile darauf geeinigt hat, dass man immer diese sichereren Banden hat im Zielbereich.
Das hat uns auch keiner.
Wer ist da derjenige, der das prüft und kontrolliert und erzwingt? Quasi,
Steffen,
ne?
Hat uns das als Frage geschickt. A-Frame Barriers, genau. Heißen die guten.
Ja. Aber denkt ihr, dass da wirklich bei der UCI jemand so wirklich ein Auge drauf hat oder ist es so, ach, wird schon. Also Gefühl ist so ein bisschen, wird schon. Die werden schon das Richtige da hinstellen.
Also ja, schon, beziehungsweise das was sind die Konsequenzen? Ne? Also vielleicht.
Ja, natürlich keine.
Vielleicht wird jetzt eine Strafe, aber selbst wenn, ne? Selbst wenn jetzt, also wenn jetzt einer sagt, okay, hier stehen jetzt keine A-Frame-Banden, können wir dann das Rennen nicht fahren oder gibt es dann eine Strafe für den Veranstalter? wo der dann sagt, okay, wir haben ja ein 12-Millionen-Budget, da zahlen wir jetzt lieber eine Strafe, bevor wir für, weiß ich nicht, wie viel 100.000 Euro jetzt hier noch Banden produzieren, hinschaffen, weiß ich nicht. Aber am Ende, wie gesagt, steht ja die Fahrersicherheit und da wird wieder dran gespart. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, Leute, das geht so nicht. Wir sind jetzt hier nicht mehr im Mittelalter, sondern wir müssen schon das ernst nehmen. Wird ja immer ein Riesenthema draus gemacht. Man diskutiert über kleinere Übersetzungen oder sonst irgendwie an den Haaren herbeigezogene Lösung für ein Problem, was ganz andere, ja viel wichtigere Dinge hat, die man mal angehen muss. Ja, auch bei der Streckenführung, wie du sagst, Basti, muss man da unbedingt diese Fahrbahnverengung haben oder kann man das Ziel nicht woanders hinlegen? Also ich war auf der Zielgeraden, die wäre auch noch deutlich länger gewesen. Man hätte dann also noch sehr viel Platz gehabt, um diese Fahrbahnverengung vielleicht an einer anderen Stelle zu haben oder vielleicht auch zu umfahren. Jetzt Ziel der dritten Etappe, auch auf einer unfassbar großen Straße.
3 Kilometer straight.
Wo man sagen muss, okay, das eine so breite Straße macht es jetzt auch nicht unbedingt sicherer, aber warum reduziert man da vielleicht dann nicht die Breite? Da hätte man natürlich auch sehr viele Absperrgitter gebraucht. Und dann ist das Ziel eben nicht auf dieser großen fünfspurigen Straße, sondern man fährt 250 Meter vor Ziel nochmal auf ein Kopfsteinpflaster.
Also und jetzt noch nicht mal eine im Kurve Sinne von einfach. Du hast wirklich irgendwie 3 Kilometer geradeaus und machst das Ziel hinter die Kurve. 200 Meter.
Also immer wieder Sachen, wo man eigentlich als Außenstehender mittlerweile sagen muss, das sind doch Themen, die wir jetzt hier wirklich schon zigfach besprochen haben. Seit Jahren sind wir dran und passieren tut da eigentlich nichts. Und ja, es liegt dann auch nicht an uns oder an den Fahrern, die sich darüber oft zu Recht auch schon beschwert haben. Am Ende sind es dann einfach Veranstalter und eben Weltverband, die das dann doch irgendwie stattfinden lassen. Und ja, da müsste man jetzt natürlich weiter gegen vorgehen, dafür einstehen, dass eben nicht auf Kosten der Fahrersicherheit da geplant und durchgeführt wird, sondern ja, vielleicht die Fahrer dann auch demnächst mal irgendwann sagen, gut, fahren wir halt nicht oder
wir können da jetzt vielleicht
dann selber.
Abschließend zu Etappe 1 nochmal sagen, denn Andi und ich haben nur Etappe 1 live erlebt, dass wir beide relativ hyped waren im Zielbereich standen. Andi hat Tobias Lund die Daumen gedrückt, ich Dylan Groenewegen mit der komplett versammelten Rockets Crew. Und es ist dann doch krass, wie schnell so ein Tageshype und letzte Stunde wird man natürlich immer nervöser, guckt den Livestream, Sprints werden vorbereitet, alle sind super, super nervös. Dann passiert dieser Sturz. Ich war ja dann, meine Crew war schon direkt down, weil alle gesehen haben, okay, Groenewegen ist hängen geblieben, auch noch drüber gefallen. Also von 100 auf 0 alle. Und Andi konnte wenigstens noch auf den Sprint hoffen. Lund hat es aber leider auch nicht gemacht, sondern Manier. Und das ist schon eine krasse Dynamik, die da immer dahinter steht. Das war auch echt, ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, den Ausgang, aber es ist schon krass mitzubekommen, wie schnell sich da so eine Dynamik auch legen kann. Bisschen Katerstimmung direkt.
Ja, was heißt Katerstimmung? Ne? Ich hätte mich natürlich für Tobias mega gefreut, wenn er da sich einen Etappensieg holen kann und dann eben auch das Besondere wäre gewesen, ne, rosa Trikot zu übernehmen. Das
ist auch wieder so eine Sache. Ist das schlau, bei einer Rundfahrt eine Sprintetappe als erste Etappe zu planen? Weil das macht es natürlich noch gefährlicher.
Das macht es nicht noch gefährlicher. Es gibt einfach auch mal im Sprinter eine Chance, so ein Führungstrikot zu tragen, ist meine Meinung.
Gut.
Ich glaube, da in dem Augenblick denkst du nicht dran, es gibt jetzt hier übrigens noch das rosa Trikot, deswegen bremse ich eine Sekunde später. Also das ist, glaube ich, so wirklich rationale Gedankengänge hat da, glaube ich, niemand mehr. Das funktioniert dann auch ganz viel nur noch auf Instinkt und durch Adrenalin. Aber ja, ich meine, Paul Magnier mit seiner Mannschaft, muss man sagen, hat im Chaos die Übersicht behalten, den Zusammenhalt geschafft, im Gegensatz zu den anderen Sprinter-Teams jetzt auf den ersten Etappen, haben die es wirklich zweimal jetzt schon geschafft, ihn da eigentlich perfekt in Position zu bringen und mittlerweile 2 Etappensiege zu holen. Die anderen Mannschaften sahen da jetzt nicht so gut gegen aus, muss man sagen. Also gerade Decathlon, Tobias kam zumindest auf Platz 2 auf der ersten Etappe, aber auch aus einer eher bescheidenen Position, hat dann sehr früh den Sprint eröffnet. Wahrscheinlich einfach ein paar Meter zu früh, sonst hätte er da auch die Etappe gewinnen können. Also war ja am Ende doch relativ knapp. Aber ja, Quickstep einfach die Sprintermannschaft, ne, muss man sagen, wenn man sich mal die letzten 10 Jahre anguckt, mit unserem Geburtstagskind, ja übrigens auch schon, Marcel Kittel, einfach immer, wenn da ein guter Sprinter ist, dass die Mannschaft abliefert mit den verschiedensten Konstellationen, also die Leute, die da in der Teamleitung sitzen, wissen einfach, wie sie die Jungs da zusammentrommeln und scheint immer irgendwer eine gute Idee zu haben, wie man's Finale fährt.
Ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal auf Biomechanik Jonathan Milan eingehen wollen. Ich glaube, Andi und ich denken auf jeden Fall beide, dass da 200 Watt in den Kopf gehen, die vielleicht noch aufs Pedal könnten.
Ja, aber ich habe
2000 jetzt Watt und nicht schneller fahren als der Rest mit CDA minus 100.
Naja, gut. Also
auch die Wattwerte von gestern, ne, von seinem, wo er Zweiter wird.
Zwischensprint.
Oder nee, da muss ich jetzt vielleicht auch schon wieder viele, wir hatten ja auch zu den ganzen Drafting-Geschichten wegen Motorrädern, wozu sich jetzt übrigens ja ganz viele mittlerweile äußern.
Mhm. Ja, plötzlich.
Immer wieder, ja, so und so viel Watt ist der doch gefahren, den kann man auch nicht einholen. Leute, Watt ist immer noch nicht Geschwindigkeit. Ja? Also gerade in einem Sprint, der 10 Sekunden dauert, wenn du die 2000 Watt eine Sekunde zu spät oder mit einem falschen Momentum eben bringst, dann bringt dir das auch nichts. Dann ist der andere eben schon 1 oder 2 Radlängen weg und den holst du noch nicht mehr ein. Dann muss Johnny Milan natürlich auch eine deutlich größere Masse beschleunigen. Also der wiegt schon über 90 Kilo. Und hat da, glaube ich, noch eine gute, ein bisschen Raum für Verbesserungen, Basti. Da bin ich ganz bei dir. Das Thema kam letztes Jahr schon mal auf. Da wurde ich tatsächlich kontaktiert aus einer Ecke von Milans Betreuung und die haben mich gefragt, warum er meiner Meinung nach immer gegen Tim Merlier in flachen Sprints verlieren würde. Und da sage ich auch, also da fehlt tatsächlich ein bisschen Spannung einfach im Körper. Man denkt es ja nicht, der sieht ja sehr, sehr muskulös aus und sehr kraftvoll aus, aber er war noch nie irgendwo in einem Kraftraum. Und ich glaube, da muss er als Sprinter einfach gezielt dran arbeiten, dass diese 2000 Watt auch wirklich nur nach vorne gehen und nicht irgendwo hin. Da kann er meiner Meinung nach schon was machen. Und ich glaube, diese Körperhaltung, die er hat, eben mit diesem hochgerichteten Kopf und so weiter, liegt auch einfach daran, dass er es anders gar nicht halten kann. Ja, wenn man mal guckt, eben die beiden Quickstep-Sprinter, Magnier und auch Millet, die haben eher so einen runderen Rücken, einen Kopf nach unten. Und ich glaube, die arbeiten da gezielt dran, dass sie eben ja auch ein bisschen aerodynamischer sind, aber auch eben diesen Vortrieb erzeugen können, indem sie viel mehr Körperspannung im Rumpfbereich haben. Ja.
Ey, die fahren am Ende um die 70 zum Teil, ne? Also das ist ja, ist Aerodynamik so einen relevanten Einfluss. Mhm. Wenn du irgendwie, glaube ich, den Kopf nur so ein bisschen zu weit immer oben hast, macht das halt bei der Größe
alles,
einen riesen Unterschied. Ne?
Also der ganze, halt, der ganze Oberkörper ist ja aufgerichtet dadurch. Ne? Wenn du den Kopf hochnimmst, dann gehen die Schultern auseinander. Also und Milan ist natürlich auch einfach eine Kante. Ne? Der ist ja auch über 1,90 groß und so. Da muss er schon gucken, dass er da eben ja ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit da rein investiert.
Ja. Yo, Etappe 2. Ich würde sagen, die Highlights, die es kurz zu besprechen gilt, sind natürlich der Massensturz, 2. Platz von Florian Storck und ein Fahrer aus Uruguay im pinken Trikot, auch immer noch. Erstmal der Reihe nach. Sturz sah, ja, das kann man sich fast nicht angucken. Neue Straße, leichte Rechtskurve bergab und ja, woran hat es gelegen? Wahrscheinlich irgendwie einfach Staub auf der Straße mit Regen vermischt und schmierig. Die Stelle sah nicht gefährlich aus. Alles war neu gemacht, inklusive der Leitplanke. die aber dann leider ungesichert ist an der Stelle und einige Fahrer rauschen drunter durch oder gegen die Pfosten, die die Leitplanke befestigt, was extrem schlecht ist. Ich glaube, wir haben einen Beckenbruch, Max Soler?
Ich denke schon, ja.
Jay Vine, meine ich einen Rippenbruch oder sowas? Und Adam Yates, eine Concussion, also eine Gehirnerschütterung. Der ist auch raus mittlerweile, oder?
Ja, der ist dann gestern nicht mehr gestartet, ja.
Ja, also Adam Yates sah am schlimmsten aus. Er ist wirklich komplett da um diesen Pfosten sich gewickelt, dann da hinten noch in die Erde eingetaucht, hat am Kopf geblutet und irgendwie auch noch am Rücken. Es war ein Anblick, den muss man sich nicht unbedingt geben. Und da noch weiterzufahren mit 13 Minuten, ja, weiß ich auch nicht. Kommt zusammen mit Wilco Keldermann an in der Gruppe. Wilco Keldermann hat auch eigentlich gar keine Hose mehr an, von hinten betrachtet. Also, ja, irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Stürze passieren, aber das war mal wieder mehr als dramatisch.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Man kann ja eigentlich im Nachhinein froh sein, dass da nichts noch Schlimmeres passiert ist. Also nicht, dass das schon schlimm genug ist, was passiert ist. Aber eben auch da ein kompaktes Fahrerfeld, eben dann einer rutscht weg, alle anderen müssen natürlich irgendwie reagieren oder reagieren einfach aus Reflex. Und dann hast du eben diese, ja, weiß ich nicht, 15, 20 Fahrer, die da in die Leitplanke rutschen. Extrem schwierige Situation, wobei ich dann nicht verstehe, warum so ein Rennen dann nicht auch, also wenn man es schon neutralisiert, warum dann stoppt man es nicht? Ne? Also warum fahren die dann immer noch weiter?
Das war auch wirklich
seltsam. Ja, dann gab es irgendwie diese, man erwartet eigentlich, okay, das Rennen ist jetzt erstmal neutralisiert, man fragt sich, fahren sie überhaupt jetzt weiter oder sagen die Fahrer, nee, die Straßenverhältnisse sind zu gefährlich etc. Und dann auf einmal fährt das Auto einfach los, winkt die Fahne und das Rennen geht wieder weiter, um wahrscheinlich diesen Red Bull-Kilometer dann in dieser Wertung weiterzuführen. Da war dann eben aus dem Teil der Gestürzten, die wieder ins Feld ranfahren wollten, auch gar nicht alle wieder zurück. Also wozu dann diese Neutralisation, die dann irgendwie weitergeführt wird? Ich glaube, da waren wieder keine Leute, die da eine Entscheidung treffen wollten. Gekonnt hätten sie es. Also der Veranstalter hätte die Entscheidung treffen können oder der zuständige Kommissär der UCI. Man hat jetzt auch noch Aussagen von Fahrern gehört, die überhaupt nicht nachvollziehen konnten, was da jetzt auch gerade vorging. Also man hatte sich irgendwie schon darauf geeinigt, dass man keine GC-Zeiten nimmt und auf einmal wird eben diese Fahne geschwenkt. Jasper Stuyven hat da auch das so bezeichnet, dass er der Rennleiter wie ein verängstigter Hund dann da reagiert hätte und auf einmal die Fahne geschwenkt hat. Also ich weiß nicht, wer da dann irgendwo die Entscheidung getroffen hat, das Rennen geht weiter. Für mich also ich kann es gar nicht nachvollziehen, ja. Also man muss ja sich angucken, was da gerade passiert, dann irgendwie einen Kilometer lang neutralisiert. Da muss man sagen, ey Leute, wir stoppen jetzt mal kurz, wir checken mal, ob da nichts Schlimmes passiert ist, weil der Grund der Neutralisation ist ja eigentlich auch immer, dass die beiden oder drei Krankenwagen, die das Rennen begleiten, eben nicht mehr hinter dem Peloton sind, sondern eben bei den Gestürzten sind, um die zu versorgen. Und man muss dann einfach so lange warten, bis zumindest einer dieser Autos wieder hinterm Feld ist, damit man, falls noch ein Sturz passiert hat, immer diese ärztliche Notversorgung dabei hat. Aber da muss man doch auch einfach sagen, ey, okay, dann warten wir mal kurz auf dieses Auto und danach neuer Start, dann hat man auch keinen Stress, irgendeine Wertung wieder einzufahren, weil so schwenken sie die Fahne einen Kilometer, die Teams sprinten wieder um Sekunden, das ist total, total irre. Also ja, Radsport sieht von außen immer so, glänzt immer sehr groß, der Profi-Radsport sehr viel, aber ich kann es euch immer nur wieder sagen, ist ein gut organisierter Zirkus, so um jetzt mal hier meinen Arbeitskollegen zu zitieren. So mit professionellem Sport hat das teilweise echt nicht viel zu tun.
Ja, bevor ich mich jetzt hier gleich verabschiede, wollte ich gerade, also ich habe die zweite Etappe, saß ich da, habe schon Fingernägel gehabt, wo ich dachte, wird jetzt hier etwa auf der zweiten Etappe schon meine Vorhersage erfüllt, dass Florian Stock seine Etappe gewinnt. Und sah ja ganz kurz so aus.
Ja, es war wirklich knapp.
Also jetzt kurz vom Tragischen zum Schönen. Und war auf jeden Fall schön, das zu sehen, dass es so knapp für ihn war. Und das festigt meine Meinung. Wir sehen auf jeden Fall einen deutschen Etappensieg von Florian Stock dieses Jahr. Und mit der Ansage verabschiede ich mich, weil ich habe noch einen Termin. Aber ihr schafft das auch ohne mich. Hoffentlich.
Ja. Wir sehen dich.
Ja, good call, Paul.
Donnerstag wieder.
Das wäre es gewesen, weil auch da, ne, wäre mit dem Etappensieg ja Florian Stork ins rosa Trikot gefahren und hätte das wahrscheinlich dann jetzt noch ein paar Tage getragen. Aber vielleicht holt er es ja noch. Er liegt ja immerhin noch ganz gut in der Gesamtwertung.
Auf Platz 2.
Und ja, drücken wir ihm auf jeden Fall mal die Daumen dahingehend. Hat mich auch schon sehr geärgert, muss man sagen. Also da alleine aus deutscher Sicht, ja, dafür haben wir jetzt Uruguay.
Ja, während Pauls Prognose sich fast bestätigt hat, hat sich meine in Luft aufgelöst, dass Adam Yates aufs Podium fährt. Hauptleidtragende, die Mannschaft UAE, bei der es in der Vorbereitung schon nicht gut lief, auf den designierten GC-Favoriten Joao Almeida verzichten müssen. Jetzt mit Adam Yates reingegangen, ein der, ich würde sagen, B-Leader, Jan Christen ist jetzt noch drin, hat noch 4 Helfer, Igor Arrieta, Mikkel Bjerg, Antonio Morgado und Jonathan Narváez, was natürlich auch immer noch eine gute Mannschaft ist, selbst zu 5. Ich bin jetzt mal gespannt, was das da in der Dynamik dann aussieht. Jan Christen auch jetzt immer noch sehr gut platziert, hat auch schon während Jonas Vingegaard und Giulio Pellizzaris macht Demonstration auf der zweiten Etappe an diesem kleinen Kicker vorm Ziel nochmal wegzufahren mit Lennart van Eetfeldt. Er hat dann gezeigt, dass er quasi alleine aus dem Feld da erstmal hingefahren ist, also auch gut drauf. Ja, wird auf jeden Fall ein bisschen Stress machen.
Hat er natürlich aber auch gezeigt, dass er erstmal nicht mitfahren konnte. Ja,
man weiß auch nicht, wo er herkam. Also ich habe mit Ben geredet, der meinte auch, er ist nicht gestürzt, war aber natürlich in diesem Sturzchaos so ein bisschen mit einbegriffen und kam dann gerade erst wieder hinten ins Feld reingefahren, als die vorne die Fahne wieder geschwenkt haben und ist dann in diesen Berg ganz hinten reingefahren und hat es auch nicht mehr nach vorne in die erste Gruppe drüber geschafft.
Ja, da gestern war ja Muttertag. Und da war auch ich bei meinen Eltern zu Hause, um jetzt mal eine Geschichte dazu zu erzählen. Was heißt Geschichte? Also meine Mutter bemängelt tatsächlich schon seit Jahren, dass die Teams mittlerweile immer geschlossen fahren. Diese Entwicklung ist ja im Radsport noch nicht ganz so alt. Ich würde mal sagen, das fing so vor 10, 15 Jahren fing das an, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt immer als Mannschaft geschlossen zusammen. Ne, da hat sich Jens Vogt zu seinen aktiven Zeiten noch immer tierisch drüber aufgeregt, dass man jetzt gar nicht mehr mit Fahrern aus anderen Mannschaften mal ein bisschen Schwätzchen halten kann während Etappen, weil immer alle so stumm hintereinander aufgereiht fahren. Und es war wirklich am Anfang teilweise echt lächerlich, dass dann eine Mannschaft nach der anderen so komplett aufgereiht gefahren ist. Natürlich vorne immer, ne, das war dann wirklich so, dass vorne die Mannschaft des Gesamtführenden repräsentativ das Tempo gemacht oder vielleicht dann noch eine andere Mannschaft, die dann um den Tagesetappensieg mitfährt und mitführt, direkt dahinter und dann eben Machtdemonstrationen quasi, die stärksten Mannschaften reihen sich dann als Erste ein und so weiter. Das hat sich ja wieder so ein bisschen vermischt, wobei man im Finale oder zu gewissen Zeiten in der Etappe immer wieder sieht, dass die Teams eben komplett geschlossen fahren. Was ursprünglich ein Team-Sky-Ding war, die dann irgendwie ausgerechnet haben, das ist für uns natürlich einfach besser, weil wir haben mehr Kontrolle darüber, unseren Fahrer zu beschützen und zu Energie zu sparen und so weiter. Dann haben es einfach irgendwann alle nachgemacht und ich glaube, niemand hat so richtig drüber nachgedacht, warum eigentlich. Ne? Weil du hast ja natürlich jetzt immer die Gefahr, dass wenn mal was passiert und jetzt haben wir dieses Beispiel, dass das auch mal deine ganze Mannschaft treffen kann. Und bei UAE hat es jetzt eben komplett, würde ich mal sagen, die GC-Fraktion rausgerissen. Jay Vine raus, Adam Yates jetzt auch raus, Marc Soler auch als wahrscheinlich Helfer für die Gesamtwertung oder vielleicht sogar Co-Kapitän, wie auch immer, oder Option B. Alle komplett raus. Dazu noch einige andere aus der Mannschaft mitgestürzt, die jetzt nach wie vor im Rennen sind. Aber ja, die Mannschaft ist jetzt eigentlich aus dem GC raus, würde ich sagen. Natürlich ergeben sich da jetzt Chancen für den Rest der Truppe. Eben die jungen Arietta, Jan Christen können da jetzt mal gucken, was so geht. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich über 3 Wochen, ob das die Typen sind, vielleicht eher noch ein Arietta, der da ein echterer GC-Fahrer ist als ein Jan Christen. Den würde ich schon eher so ein bisschen für Eintagesrennen einschätzen und jetzt nicht unbedingt für eine 3-Wochen-Rundfahrt. Aber ja, der kann sich jetzt wahrscheinlich mal da versuchen und zu gucken. Das gibt natürlich jetzt einfach den Fahrern eine gute Chance, aber für das Team natürlich verheerend, was die Gesamtwertung angeht. Und vielleicht sogar auch, ne, was, also ich denke, vielleicht wären ja einige von denen auch sonst zur Tour gegangen, um da eben Pogacar zu unterstützen. Da muss man natürlich jetzt auch sehen, ich glaube gerade die ja, mit Beckenbruch, ich weiß jetzt gar nicht, wer von den beiden, ob es jetzt wirklich Soler oder Jay Vine ist, der sich das Becken gebrochen hat, die werden für die Tour de France auf jeden Fall nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ja, definitiv. Ja, und dann noch ein positiver Faktor. Wie gesagt, wir haben jetzt einen GC-Leader aus Uruguay. Ich hätte jetzt auch vorher nicht sagen können, wer das ist. Ich weiß nicht, hast du den auf dem Schirm gehabt, Guillermo? Thomas Silva, Guillermo?
Nee, nicht so richtig. Im Interview nach der Etappe hat ja Scaroni gesagt, dass sie, als sie dann Richtung Ziel fuhren, sich ja relativ ja nicht sicher waren, dass er die Etappe gewinnt, aber dass er mit dem ein gutes Ergebnis fahren kann und hat sich ja in seine Dienste gestellt, wobei man eigentlich ja davon ausgehen könnte, vom Namen her ist Scaroni vielleicht eher der Typ fürs Finale. Ich glaube, der wird ja dann auch noch Dritter, Vierter oder sowas.
Ja.
Aber eben sein Teamkollege gerade vor dem Giro in Hainan.
Tour auf Hainan, zwei Etappen gewonnen und Gesamtwertung gewonnen.
Rundfahrt, ja, eine eher nicht so konventionelle Vorbereitung für den Giro. Also viele gehen ja ne, über Höhentrainingslager und Tour of the Alps und Romandie und wie auch immer eigentlich traditionell in den Giro. Ja, über China kann man anscheinend auch kommen.
Ja, also ist jetzt auch nicht, ich habe mir jetzt gerade mal die 2 Etappen angeguckt, die er gewonnen hat und die Konkurrenz ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, der gewinnt jetzt beim Giro eine Etappe, also da muss ich schon weit nach hinten in der UCI-Weltrangliste gehen, wen er da geschlagen hat. Das sind auf jeden Fall andere Pro-Conti-Teams oder Conti-Teams, die da am Start sind.
Ja, aber du, wenn es dem Fahrer jetzt das nötige Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein gegeben hat, eben, dass er Rennen auch gewinnen kann, egal auf welchem Niveau. Ne? Vielleicht war die Konkurrenz jetzt nicht so groß da, natürlich, aber ist ja jetzt auch noch ein junger Fahrer. Gerade für die ist es ja wichtig, erstmal auch solche Erlebnisse zu haben und zu lernen über einen kleineren Rennkalender. Und ja, es bleibt jetzt einfach abzuwarten, ob das jetzt eine Eintagsfliege war oder ob wir ihn noch öfter mal vorne im Ergebnis sehen. Jetzt hat er das Trikot, zumindest bringt das nach Italien. Und ja, hat erstmal sich einen Namen gemacht sozusagen. Ne?
Geil war auf jeden Fall, dass sein Vater und sein Bruder auch da waren und schon uruguayanische Fahnen geschwenkt haben im Zielbereich, dann auch interviewt wurden, natürlich völlig emotional. Sowas schaut man sich doch gerne an.
Ja, ja.
Gut, dann haben wir die 3. Etappe und die ist mal glücklicherweise nicht von einem Sturz bestimmt, sondern von einem reinen Sprint, der fast Sprint Royal geradeaus, leider eine Kurve 200 Meter vor Ziel, wir haben es schon gesagt, nochmal anschlägt. Ich war natürlich wieder mega hyped auf Groenewegen. Rockt's auch einen guten Job gemacht. Groenewegen war, glaube ich, dann auf der Linie. Also es geht aus Manier vor Milan, vor Groenewegen. Milan und Groenewegen fast auf demselben Zentimeter, würde ich sagen. Manier 30 Zentimeter davor, also super knapper Ausgang. Groenewegen war der Schnellste am Schluss, meinte zu spät gezündet. Hat er selber im Interview gesagt, super dumm. Also ist dann auch halt bei so jemand Erfahrenem krass, sie freuen sich dann auch gar nicht natürlich. Es geht nur um den Sieg. Ich denke, wenn es ein paar Meter länger gewesen wäre, hätte er auch gewonnen, hat er auch gemerkt. Also ich finde schon mal geil, er ist mega fit. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Sprintetappen. Ich glaube, 6. ist die nächste Chance, da was abzuschießen. Aber ja, Manier wieder, Spitzensprint gefahren, Quickstep super vorbereitet.
Ja,
Milan wieder geschlagen.
Ich finde es immer schwierig zu sagen, der war der schnellste. Ja, ja, der war natürlich klar, schnell. Der kam natürlich auch aus dem Windschatten raus und so. Ja. Ne? Das gehört ja dann immer dazu. Aber ja, wie ich eben schon gesagt habe, ne, Timing ist dann halt doch immer das Entscheidende bei einem Sprint. Ja, da freust du dich dann. Aber er wusste ja auch genau, das war's, ne? Das daran hatte die Lehen. Also er musste nicht nachfragen, er wusste genau, was es war. Ist natürlich in einer super Form, muss man sagen. Sieht auch optisch ja einfach gut aus. Und wenn du, der hat irgendwie, weiß ich nicht, 80 Rennen in seiner Karriere gewonnen, da freust du dich halt auch nicht mehr unbedingt um dritten Platz, ne? Also
ja, und der weiß
hat einen anderen Anspruch.
Man nimmt das auch wahr, der hat die ganze Verantwortung dieser Mannschaft auf sich, die natürlich als großes Ziel haben, da eine Etappe zu gewinnen, auch gut investiert haben in ihn für das Jahr, was er ja auch schon bestätigt hat, hat schon 4 Rennen gewonnen, ne? Also ist auch schon mehr, als man vielleicht erwartet hat, aber du merkst das dem an, wie wichtig ihm das auch ist, diese Erwartungen zu erfüllen, so, der ist da schon ultra fokussiert und wird das versuchen dann an späterer Stelle nochmal umzusetzen.
Ja, also auf jeden Fall ein Wechsel, der ganz gut funktioniert hat bis jetzt, ne? Ich meine, sein letzter Grand Tour Etappensieg liegt jetzt auch schon 2 Jahre zurück. Ich muss zugeben, hat jetzt auch den nicht mehr so, hätte ihn jetzt nicht mehr so unbedingt zu den Top-Sprintern gezählt.
Und trotzdem aber, da.
Ja, nee, was heißt, ist ja jetzt auf jeden Fall wieder da, ne? Wie du sagst, hat jetzt dieses Jahr auch schon ein paar gute Rennen gewonnen. Ist in einer super Form. Also ihm hat der Wechsel anscheinend gut getan. Vielleicht auch diese mehr wieder Leaderrolle, ne? Ich war jetzt, glaube ich, in letzter Zeit oder in den letzten 2 Jahren vielleicht, würde ich sagen, nicht mehr so der Mittelpunkt einer Mannschaft. Mhm. Ist vielleicht jemand, der das einfach vielleicht braucht, so ein bisschen Erwartungen an ihn oder mehr Erwartungen. Auf jeden Fall ein guter Transfer, glaube ich, für alle Beteiligten. Und die Chancen stehen da jetzt, würde ich sagen, nicht schlecht, dass er vielleicht diesen Etappensieg beim Giro jetzt holt für die Mannschaft und für sich. Kommen ja auf jeden Fall noch einige Chancen, die sehr wahrscheinlich in einem Sprint enden. Und gibt noch viele andere, die auch in einem Sprint enden können. Also eigentlich für Sprinter eine gute Rundfahrt, dieser Giro, ja.
Ja, was liegt vor uns die Woche? Es sind so ein paar mittelgebirgige Etappen jetzt. Es ist jetzt öfters mal so eine Etappe wie Etappe 2, wo ein Berg in der Mitte ist und dann geht es erstmal wieder lange bergab und flach ins Ziel. So sieht Etappe 4 auf jeden Fall aus. Etappe 5 auch, Mittelgebirgsetappe. Keine Ahnung, wann es losgeht. Also wir sehen ja im Moment vielleicht in Anführungszeichen mal wieder so einen klassischen Giro. Ich habe ein paar Fahrerinterviews schon gehört. Es ist nicht crazy anstrengend bis jetzt. Klar, blöde Stürze passiert und hinten raus natürlich super schnell. Aber es wurden jetzt Wattdurchschnitt von Fahrern unter 200 Watt auf einer Etappe gefahren. Schnitt von 42 auf eine flache Etappe. Das sind alles Sachen. Moderne Radsport kann anders aussehen. Das wird jetzt so langsam losgehen. Es wird auch starten, dass vielleicht mal prominentere Gruppen als Polti und das andere, mir fällt es gerade nicht ein, das türkise italienische Team in die Gruppe gehen.
Ja, also die Frage kam natürlich da jetzt auch auf, ne? Warum brauchen wir noch so eine wirklich super langweilige Auftaktetappe, die eben mit 150 Watt im Schnitt, wenn überhaupt, ne? Also auch ich glaube, Tobias Lund, der hat mir noch nach dem Ziel seine Power-Daten da gezeigt. Teilweise die Fahrer hatten da irgendwie einen unter 100er Durchschnittspuls, ne? Wenn man jetzt mal überlegt, okay, wer soll in ein paar Jahren noch Radsport gucken, ne? Wird er davon abgeholt oder nicht? Da muss man sich natürlich überlegen, wie man sowas in Zukunft macht. Die zweite Etappe geht dann auch direkt schon wieder über 220 Kilometer mit einer Zweier-, Dreier-Ausreißergruppe. Und auch das ist für Teams auch heutzutage einfach nicht mehr wichtig, ne? Diese Fernsehattacken.
Ich bin da auch super froh, dass also die Rockets sich da raushalten.
Ist natürlich auch aus rein aus sportlicher Sicht überhaupt nicht sinnvoll. Es geht da natürlich drum, um irgendwie, ja,
Fernsehminuten
und vielleicht dann so ein Wertungstrikot für ein paar Tage zu haben.
Also Badiani ist übrigens die zweite Mannschaft, die ich meine, sorry, mit dem Superstar Martin Marcellusi, der in normalerweise in jeder Ausreißergruppe sitzt und den wir auch noch oft sehen werden bei diesem Giro.
Ja.
Ich bin da aber ganz deiner Meinung. Das wird jetzt aber losgehen und gegen Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag geht's dann auch an jedem dieser Tage im GC richtig rund. Freitag ist die Blockhaus-Etappe, die, wer weiß warum, 244 Kilometer lang ist, ohne Neutralisation. Also 244 Kilometer, irgendwie 4500 Höhenmeter. Mhm. Und diese Höhenmeter fast komplett auf dem zweiten Teil der Etappe. Also erste Teil fast flach, drei Hügel. Und dann geht's dreimal richtig hoch und am Schluss geht's halt auf den Blockhaus, der 12, 13 Kilometer auch wirklich seine 8%, hat, wo zum ersten Mal die Gesamtwertung in Angriff genommen wird. Blockhaus, traditionell auch richtig krasse Etappen. Tom Dümmeler, kann ihr einen Live-Podcast nochmal hören, geile Etappe gefahren damals bei seinem Giro-Sieg. War zwischenzeitlich auch schon mal wieder dabei. Dann die Samstagsetappe, auch hinten raus, eher so ein hügeliges Finale, aber auch mit einer Mini-Bergankunft, und die Sonntagsetappe nochmal eine längere Bergankunft wieder, auch komplett flach, erster Teil der Etappe, dann kleine Hügel und am Schluss geht es tendenziell ab Kilometer 155 bis Kilometer 185 nur bergauf, Bergankunft 11 Kilometer 6%. Also komplettes Wochenende gespickt mit GC Giro. Aber davor haben wir nochmal eine Besenwagenfolge.
Also da kannst du davon ausgehen, dass es GC ist, ne? Aber heutzutage, man muss ja sagen, wenn man auch letztes Jahr an die Tour denkt und jetzt die zweite Etappe sich nochmal anschaut, also selbst bei so Sachen, wo du denkst, okay, da kommt auf jeden Fall eine Gruppe im Sprint an oder so, siehst du ja die GC-Fahrer schon agieren. Also ich glaube, das ist halt allein aus der Perspektive, wir wollen vorne reinfahren und einfach nur sicher gehen, dass wir da nicht durch irgendeinen Sturz oder einen Split im Peloton irgendwie Zeit verlieren. Da wird das Tempo dann schon so hoch, dass dann eben am Ende oft nur die GC-Fahrer übrig bleiben. Also jetzt, wer hätte gedacht, dass bei Etappe 2 da eben ein Jonas Vingegaard und Pellizzari über die Kuppe wegfahren. Davon muss man jetzt eigentlich immer ausgehen. Ich glaube, das erhöht natürlich auch bei solchen Etappen ein bisschen so den Stress im Peloton, dass nicht nur eben die Leute, die sich auf den Tagessieg Hoffnung machen, sondern eben immer die GC-Fahrer eigentlich mitmischen. Ja, die wollen bei Sprintankünften halbwegs gut positioniert in die letzten 3 Kilometer reingehen. Sie wollen eben auch bei solchen Ankünften, wo vielleicht sich früher noch so die Spezialisten für solche kurzen Anstiege Hoffnung gemacht haben, mit dabei sein und sind dann eben auch oft diejenigen, die am Ende dann tatsächlich um den Etappensieg mitfahren. Also ich glaube, GC-Tag hast du immer mittlerweile und mal gucken, was die nächsten Tage bringen. Das Wochenende ist auf jeden Fall dann schon mal ein guter Schlagabtausch und stellt die Weichen für den Rest des Giros. Ne?
Absolut. Ja, und damit können wir uns, glaube ich, verabschieden. Ich dachte, das wird eine kurze Folge heute. Wir haben schon wieder eine Stunde gequatscht, aber ich denke, ihr habt so ein bisschen Eindruck bekommen, auch von unseren kleinen Eindrücken am Anfang der Folge. Und wir hören uns dann zu unserem nächsten Italien-Ausflug am Donnerstag. Da haben wir allerdings auch einen Gast, der nicht in Italien im Einsatz ist, auf den wir uns schon länger freuen, der in rund um Köln mitfährt, was dann am Wochenende kommt, wo Paul auch dabei ist. Donnerstag in der Folge hört ihr Lennart Jasch.
Alles klar. Bis dahin. Ciao.
Bis dahin. Ciao, ciao.